Ja, vielleicht hat der ein oder andere jetzt sich eben gefragt, was ist denn das für ein Thema? Gottesfurcht. Wer will sich denn noch fürchten? Das ist ja schrecklich, oder? Wir wollen doch alle fröhlich sein und wir wollen doch alle locker sein und gut drauf sein. Aber keiner von uns will sich doch fürchten. Aber interessant ist es, wenn wir die Bibel durchlesen, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, dass dieses Thema Gottesfurcht über 300 Mal erwähnt wird. In einer unwahrscheinlichen Vielzahl, wie kaum ein anderes Thema. Es gibt nur noch das Thema Liebe, was ein bisschen mehr erwähnt wird. Aber alle anderen Themen, ob du das Thema Gerechtigkeit nimmst, Gnade nimmst, Vergebung nimmst, egal was, wird wesentlich weniger erwähnt, wie das Thema Gottesfurcht. Was will ich damit sagen? Wenn das so oft erwähnt wird von Gott selber, dann muss es ein wichtiges Thema sein. Ich habe einmal ein Interview geführt mit einem Fußballspieler von Bayern München. Damals war ich noch im Radio. Und dann wollte ich mit diesem Fußballspieler über alles Mögliche reden. Aber es ging nicht. Der hat nur über Fußball geredet. Der konnte nur über Fußball reden. Also was schließe ich daraus? Fußball war seine Leidenschaft, es war sein Ein und Alles. Und genau ist es Gottes Leidenschaft, dieses Thema uns warm und lieb zu machen. Wir werden gleich durch verschiedene Bibelverse durchgehen und das etwas genauer uns angucken. Zuerst einmal, wenn wir über das Thema Gottesfurcht was hören, dann ist es nicht eine Angst vor Gott. Es hat damit überhaupt nichts zu tun, nicht im Geringsten. Also ich fürchte Gott nicht, indem sie sich sagen, oh, jetzt kommt er gleich auf mich zu und schlägt mich und haut mich. Und nein, Gottesfurcht ist etwas ganz Besonderes und ich habe eine gute Erklärung gefunden. Da sagt einmal jemand, die Furcht des Herrn ist ein Bewusstsein, dass du in der Gegenwart des heiligen, gerechten, allmächtigen Gottes bist. Die Furcht des Herrn ist Ehrfurcht vor Gott und die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern. Also das deutsche Wort, ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen auch so stattfindet, benutzt das Wort Ehrfurcht. Also die Ehre wird vor die Furcht davor gesetzt. Und das ist eigentlich das, was sehr, sehr gut ausdrückt. Wir ehren Gott. Wir wollen ihn groß machen. Wir wollen ihn zuerst sehen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Er muss das Erste sein. Und dann sind wir uns bewusst, dass wir in der Gegenwart eines heiligen, lebendigen Gottes stehen. Übrigens, Muslime und Hindus, die sind sich bewusst, dass sie in der Gegenwart von einem heiligen Gott stehen. Die sind oft viel ehrfürchtiger vor Gott. Aber wir Deutsche meinen oft, dass wir so lapidar, so lässig mit Gott umgehen können. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Nicht nur, weil es so viel in der Bibel erwähnt wird, extrem viel, sondern weil es auch Gott so sehr am Herzen liegt. Ich lese einmal aus Prediger 12, den Vers 13. Und der Prediger, das war ja ein Mann voller Weisheit. Voller Weisheit. Er sagt uns Folgendes: Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Also was ist das Entscheidende aller göttlichen Lehre, aller Lehre in der Gemeinde? Was ist die Hauptsumme für uns Christen? Um was soll es uns gehen? Und er sagt hier, die Hauptsumme aller Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Interessant, oder? Er sagt in anderen Worten, das ist das Entscheidende der Lehre in der Bibel. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Was sind seine Gebote? Ganz klar, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also eigentlich ein Dreiklang. Fürchte Gott, liebe den Nächsten. Und ich glaube, dass das die Hauptlehre der gesamten Bibel ist. Und unter diesem Dreiklang, fürchte Gott, liebe den Nächsten, kommen alle anderen Lehren drunter. Im Übrigen ist es interessant, wenn wir Bibelübersetzungen lesen. Ich weiß nicht, wer von euch da so ein bisschen sich mehr mit beschäftigt. Die Elberfelder Bibel ist halt eigentlich die genaueste deutsche Übersetzung aus dem Urtext. Und die Elberfelder Bibel übersetzt nicht die Hauptsumme aller Lehre, sondern sie sagt, das Endergebnis aller Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das Endergebnis. Und für die von uns, die jetzt interessiert im Sport sind, die merken plötzlich, aha, das Endergebnis ist ein und alles. Wenn ich ein Fußballspiel habe und schaue mir ein Halbzeitergebnis an 1:1, ist vollkommen uninteressant. Interessant ist das Endergebnis. Wie steht das Endergebnis da? Nur das zählt. Und das Endergebnis, sagt Gott hier, aller Lehre ist, fürchte Gott, halte seine Gebote. Und dann heißt es sogar noch weiter, denn das gilt für den ganzen Menschen, das gilt für alle Menschen. Warum ist die Furcht des Herrn so wichtig? Ein erster Punkt, weil Jesus es so sehr betont. Wir lesen einmal Jesaja 11, die Verse 2 und 3. In Jesaja 11, da gibt Jesaja eine Prophezeiung auf Jesus und er sagt Folgendes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Interessant, oder? Viele Dinge, die er prophezeit, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So weit, so gut. Interessant wird es jetzt, wenn wir Vers 3 lesen. Da heißt es, und er, mit er ist Jesus gemeint, und er, Jesus, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Was fällt uns hier auf? Es fällt sofort auf, dass er nicht sagt, er hat sein Wohlgefallen an der Erkenntnis, sein Wohlgefallen an der Weisheit, sein Wohlgefallen am Rat. Alle diese Dinge, die ihm prophezeit worden sind, die erwähnt er hier gar nicht. Jesus streicht nur eine Sache explizit raus. Er, Jesus, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Also lernen wir, es war Jesus so wichtig, in der Furcht Gottes zu stehen. Und wenn Jesus als Sohn Gottes, als Gott selber, schon Furcht Gottes proklamiert und lernt und sagt, das ist mein Wohlgefallen, das möchte ich wirklich beinhalten. Wie viel mehr mir? Wir sagen doch, wir sind Nachfolger Jesu, oder? Wir wollen doch Christen sein. Der Christ, das Wort Christ kommt von Christus. Also, Christen sind Nachfolger Jesu Christi. Und als Nachfolger Jesu sollten wir das tun, was Jesus auch tut. Und Jesu Wohlgefallen war es, in der Furcht des Herrn zu leben. Also sollten auch wir unser Wohlgefallen darin haben, in der Furcht Gottes zu leben. Macht doch Sinn, oder? Jedenfalls sagt die Bibel das hier. Ich gehe weiter zu Hiob 2, Vers 3. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du nicht Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Ihr kennt dieses Gespräch, was abgeht zwischen Gott und Satan. Denn es ist seinesgleichen nicht im Lande, schlecht und recht, gottesfürchtig und meidet das Böse. Als ich das las, habe ich gedacht, das ist ja interessant. Was sagt denn Gott da eigentlich über Hiob? Gott sagt nicht über Hiob, ein toller Mensch, toller Familienvater, ein toller Bauer, ein weiser Mensch, ein Mensch, der ständig betet. Nee, Gott sagt nur zwei Dinge. Ein Mensch, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Punkt. Das ist Gottes Beurteilung über Hiob. Und ich frage mich, wie wir oft Menschen beurteilen. Wir sagen vielleicht, oh, der ist technisch begabt, der ist fleißig, ein liebevoller Mensch. Das sind alles tolle Beurteilungen. Aber Gott hat eine etwas andere Beurteilung. Er sagt, ein Mensch, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Das ist Gott wichtig. Ich gehe einmal jetzt bewusst ins Neue Testament rein, sonst denkt ihr, der liest er nur aus dem Alten Testament. Nein, im Neuen Testament wird die Furcht des Herrn genauso viel beschrieben. Hebräer 5, Vers 7, da steht, Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Und Jesus ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Das sollte uns ermutigen. Wenn wir ins Gebet gehen, und ich hoffe, dass wir alle noch stärker werden im Gebet, weil das Gebet ist so eine wichtige Sache. Wenn wir beten, dann heißt es hier, Jesus ist erhört worden, weil er gottesfürchtig gelebt hat. Also, wenn ich im Gebet nur meine eigenen Sachen durchdrücken will, meinen eigenen Willen und sage, Jesus, gib, 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 dann ist es sehr zweifelhaft, ob Jesus diese Gebete alle hört. Aber wenn ich mit einem Anliegen hinkomme, Jesus, ich möchte dir gefallen, ich möchte gottesfürchtig leben, deinen Willen tun, dann wird das Gebet erhört, steht hier. Jesus ist erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Johannes 9, 31, wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Also Gott hört uns wirklich intensiv zu, wenn wir gottesfürchtig leben. Die Furcht Gottes ist nicht etwas, mit dem du und ich uns irgendwie mal, wenn wir Zeit haben, beschäftigen können. Das ist nicht ein Thema, was jetzt zufälligerweise heute mal auf die Kanzel kommt. Die Furcht des Herrn ist ein Thema, und das sagt die Bibel sehr deutlich, mit dem wir uns täglich beschäftigen sollen. Vielleicht seid ihr überrascht, täglich. Ich lese Sprüche 23, 17. Dein Herz folge nicht den Sündern, sondern sei täglich in der Furcht des Herrn. Also die Bibel sagt explizit, täglich soll dieses Thema uns beschäftigen. Lebe täglich in der Furcht des Herrn. Im Englischen heißt es, fahre fort, täglich in der Furcht des Herrn zu lesen. Eben. Also Dreiklang. Fürchte Gott täglich, liebe Gott täglich, liebe den Nächsten täglich. Das ist ganz entscheidend. Ein nächster Punkt. Was bewirkt eigentlich Gottes Furcht in unserem Leben? Was bewirkt es? Und da habe ich einen sehr ermutigenden Punkt. Gottes Furcht bewirkt Anerkennung bei Gott selber. Wir alle sind ja Menschen, die oft Anerkennung von Menschen suchen. Wir möchten alle, dass man uns auf die Schulter klopft. Alle, dass wir vielleicht sagen, oh, das hast du aber gut gemacht und super, toll. Aber Anerkennung bei Gott ist etwas, was viel mehr noch zählt, was unser Leben viel intensiver prägt. Ich lese Malachi 3, 16. So redeten die Gottesfürchtigen untereinander. Also es waren gottesfürchtige Männer, nicht irgendwelche. Ja? Gottesfürchtige heißt es hier. Und dann ist es interessant, dann sagt die Bibel hier, als die Gottesfürchtigen untereinander redeten, merkte der Herr auf und er hörte es. Also ich stelle das mir so vor, da sitzen drei gottesfürchtige Männer und Gott sitzt in der anderen Ecke. Und plötzlich steht Gott auf und denkt, da muss ich zuhören. Da wird sehr Interessantes besprochen. Ja, die Männer redeten gottesfürchtig, der Herr merkte auf und er hörte es. Und dann heißt es noch weiter, und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten, an seinen Namen gedenken. Sogar ein Gedenkbuch. Die gottesfürchtigen Männer wurden sogar von Gott persönlich in ein Buch eingeschrieben und geadelt. Also Anerkennung vor Gott ist etwas, was wir alle suchen sollten. Dann wird es unserem Leben wirklich gut gehen, wenn wir merken, wir sind wirklich bei Gott anerkannt. Was denn ist konkret jetzt Gottesfurcht? Was ist es konkret? Ich möchte jetzt mal ganz praktisch werden. Sprüche 8, 13 sagt, Gottesfurcht bewirkt, dass wir das Böse hassen. Das ist Gottesfurcht. Ebenfalls ein Teil, ein Bereich der Gottesfurcht. Wenn wir anfangen, Sünde zu hassen und unser Leben ausrichten auf Gott, dann leben wir in der Gottesfurcht. Sprüche 8,13. Gottesfurcht heißt, das Böse zu hassen. Also wir dürfen einen größeren Hass in uns aktivieren gegen die Sünde, gegen das Böse. Ich habe einmal ein Beispiel erlebt auf einem Schiff. Da war ich morgens um 10 Uhr zu einer Kaffeepause. Und dann ging ich in den Mannschaftsraum rein. Keiner war da. Dachte ich, komisch, ja. 10 Uhr, keiner ist da. Alle sind an der Arbeit. Was mache ich, wenn ich niemanden antreffe? Ich ging also weiter in die Küche, weil ich dachte, der Koch ist auf jeden Fall da. Der muss ja kochen, damit die Seeleute mittags was zu essen haben. Auf dem Weg in die Küche sah ich ein riesiges Nacktfoto. In dem Moment, in der Sekunde, wo ich dieses Foto sah, kam mir dieser Vers in den Sinn. Gottesfurcht heißt, das Böse zu hassen. Ich drehte mich sofort um, ging zurück in den Mannschaftsraum und zwei Filipinos kamen mir entgegen und sagten, hast du eine Bibel für mich? Ich sage, natürlich habe ich eine Bibel. Ich sage, warum wollt ihr eine Bibel haben? Ja, es ist die erste Bibel in unserem Leben. Sie haben kurz den Kaffee getrunken und sind weiter an die Arbeit. Und ich habe meine Lektion gelernt an dem Morgen. Wenn ich mich mit dieser schönen, nackten Frau beschäftigt hätte, gedanklich, dann hätte ich diese zwei Filipinos im Mannschaftsraum nicht getroffen und die hätten Gottes Wort nicht erhalten. Und hier heißt es, Gottesfurcht heißt es, Böse zu hassen. Und das war mir ein wirklich wichtiges, lebendiges Beispiel. Nein sagen zur Sünde, ja zu Jesus. Gottesfurcht bewirkt Segen. Da haben wir viele, viele Psalmen. Wenn ihr mal Zeit habt, die Psalmen durchzulesen, unwahrscheinlich viel, was in den Psalmen über Gottesfurcht gesagt wird, wie viel es unser Leben segnet. Ich muss langsam zum Schluss kommen, es ist nach 11, aber ein letzter Punkt. Alle Lehre muss hinführen zur Gottesfurcht. 1. Timotheus 6,3. Wenn jemand anders lehrt und nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus bleibt und bei der Lehre, die der Gottesfurcht gemäß ist, der ist eingebildet, weiß nichts, hat eine krankhafte Neigung zu Streitfragen und Wortgefechten. Also Paulus sagt uns deutlich, alle Gottesfurcht soll hinführen, alle Lehre soll hinführen zur Gottesfurcht. 1. Timotheus 6,11 sagt, strebe nach der Gerechtigkeit, strebe nach der Gottesfurcht. Es ist nicht so, dass uns das automatisch gegeben wird, sondern wir machen uns auf den Weg und wir suchen das wirklich. Wir streben danach, Gott zu gefallen. Wir streben danach, ihn an die erste Position zu setzen. 1. Timotheus 4,8. Aber die Gottesfurcht ist für alle Lebensbereiche nützlich. Das müssen wir mal vor Augen halten, für alle Lebensbereiche. Nicht nur fürs Gemeindeleben, wenn es so fromm dahergeht, sondern für die täglichen Lebensbereiche, wenn wir auf der Arbeit sind, in der Schule sind, im Studium, was auch immer wir machen. Für alle Lebensbereiche ist die Gottesfurcht nützlich, weil sie die Verheißung des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens hat. Also Gottesfurcht geht in das ewige Leben hinein. Wir werden auch in der Ewigkeit Gott fürchten. Übrigens werden wir viele Dinge in der Ewigkeit nicht mehr tun. Wir werden nicht mehr evangelisieren in der Ewigkeit. Wir werden nicht mehr prophezeien. Wir werden nicht in Zungen reden. Aber Offenbarung 15,4 sagt, wir werden vor Gott anbeten und gottesfürchtig vor ihm stehen. Zum Schluss einige Zusagen Gottes, einige Verheißungen. Vielleicht noch das ganz kurz zwischendurch. Viele Menschen fragen immer wieder nach Gottes Willen. Herr, was soll ich tun? Was ist jetzt der Weg für mich? Und wohin soll ich gehen? Und wie willst du mich gebrauchen? Psalm 25 sagt uns, wer ist der Mann, oder wir könnten auch zufügen, die Frau, Verzeihung, die den Herrn fürchtet. Er wird ihn unterweisen in den Weg, den er wählen soll. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Also wenn wir in der Gottesfurcht leben, lässt Gott uns seine Geheimnisse, seine Pläne wissen. Er weiht uns ein in seine Pläne. Was gibt es Gewaltigeres als das? Zum Schluss einige Zusagen Gottes, einige Verheißungen. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und seine Kinder werden auch beschirmt. Sprüche 14, 26. Im nächsten Vers, Sprüche 14, 27 steht, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Psalm 25, 14, der Herr ist denen Freund, die ihn, ihr wisst schon, was jetzt kommt, fürchten. Toll, oder? Gott bezeichnet uns als Freund, wenn wir gottesfürchtig leben. Siehe, des Herrn Auge sieht auf die, die ihn fürchten. Psalm 34, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Psalm 31, wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten. Und ich könnte jetzt weiter fort von viele, viele Bibelverse, die immer wieder uns sagen, wenn wir Gott fürchten, dann wird es unser Leben ganz stark segnen und bereichern. Also ich staune eigentlich, warum Gott uns so ein positives Thema gibt und wir es so wenig im Alltag beackern. Warum denken wir so wenig darüber nach, wenn die Bibel voll davon ist? Übrigens ist die Gottesfurcht etwas für die Gemeinde, ja, Apostelgeschichte 9, 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Und die Gemeinde baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Also auch die Gemeinde soll gottesfürchtig leben. Zum Schluss ein Bibelvers. Ich habe jetzt viele Bibelverse gelesen. Aber ich hoffe, dass wenn ihr den mitnehmt, alles andere vergesst, da habt ihr schon viel gelernt. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Eine ganz tolle Zusage Gottes. Glücklich der Mensch, und jeder Mensch möchte glücklich sein. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Das ist eine Zusage Gottes. Und Oswald Chambers sagt einmal, wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten. Noch einmal. Wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten. Amen.